Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Sie, liebe Zuhörer, ganz herzlich hier aus Köln, aus unserem Studio.
Und das mit dem wunderschönen Tag, das stimmt sogar. Also wenn man rausguckt, die Sonne scheint und der Frühling kommt so langsam. Die Natur hat einen Schuss gemacht, das innerhalb von 3 Tagen, kann man fast sagen.
Ja, ist wirklich
sind
so.
Die Bäume dick geworden und sie verdecken jetzt...
Nur die Blätter, die Bäume noch.
Ja, gut, die Blätter sind dick geworden und sie verhindern jetzt schon den Schutz, den Sichtschutz.
Also ich habe ja heute Morgen schon wieder eine Strecke vom Westerwald hier nach Köln zurückgelegt. Und ich merke immer, der Unterschied ist so ungefähr 14 Tage in der Entwicklung der Bäume. Ja, ja. Bei uns sind sie zum größten Teil noch kahl. Umso näher ich dann an Köln herankam, umso undurchsichtiger wurden die Bäume.
Wie hoch liegt das dann, mag sein?
Da, wo wir wohnen, 265 Meter. Aber die nächste Erhöhung, da, wo der Container und mein Funkmast steht, das ist 314 Meter.
Ui, das ist Zahl Pi mal 100.
Ja. Ja, Herr Back, du bist ja ganz gut drauf heute.
Ich wollte eigentlich die Zuschauerinnen und die Zuhörerinnen und die Zuhörer begrüßen. Da bin ich aber mit meinem Sichtschutz da abgelenkt worden, mit der Natur, die natürlich sehr viel stärker ist, als wir uns das so eigentlich so glauben können, ne?
Ja, und jetzt war das wieder eine Ankündigung. Du wolltest die begrüßen. Nun begrüßt doch endlich.
Also gut, jetzt begrüße ich alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer und bin froh, dass sie vor den Lautsprechern sitzen oder mit den Stöpseln arbeiten.
Ja. Wir sind zurück aus Hamburg. Da gab es eine Preisverleihung. Da werden wir gleich noch darüber sprechen. Jetzt sind wir nämlich bei der Inhaltsangabe dieses Audiocasts, den wir heute produzieren und heute online stellen. Und wir haben auch etwas über Speicherverwaltung in virtuellen Systemen vor, und zwar ein Gespräch mit Heinz Schmitz, der auch bei uns wieder im Studio sitzt. Tag Heinz.
Hallo, guten Tag.
In der letzten Zeit bist du sehr virtuell.
Ja.
Hast du noch andere Themen, die sich immer um virtuelle Dinge drehen?
Ja, Virtualität und Sicherheit.
Ich habe ein bisschen Probleme mit meinen virtuellen Maschinen, mit der VMware, die kriege ich nicht so recht zum Laufen, diese neuen, wie heißt das Ding denn jetzt wieder? Diese neuen Server.
Mhm. ESX.
Hat der Macken oder wie? Oder bin ich
an, blöd an sich dazu? Nicht. Man muss sehr viel Speicher dafür zur Verfügung haben. Ja, also Hauptspeicher. Wir werden dazu noch ein bisschen was erzählen.
Ja, gut. Okay.
Und dann haben wir noch ein Thema.
Und zwar geht es dabei um eine Belästigung der Konfigur.
Der auch unter Down-Up.
Unter verschiedenen.
Down-Up, Kido und Worm und Win32 und so weiter bekannt ist.
Und der sollte ja am 1. April, sollte der loslegen und sollte sich neue Befehle einholen.
Hat er auch gemacht. Ist ja dabei.
Und sollte eigentlich etwas tun, was er nicht getan hat. Aber man weiß ja nie bei diesem Ding da, was er vorhat und was er für Befehle bekommt.
Keiner weiß, was er tun sollte.
Ja.
Aber das war jetzt die Inhaltsangabe und jetzt sollten wir mal darüber sprechen. Wir sind geehrt.
Ja, genau.
Ich fühle mich auch geehrt.
Ja, genau. Aber es fehlt eine Stufe noch. Wir haben ja den deutschen Podcastpreis, den haben wir ja gewonnen. Jetzt haben wir den europäischen Podcastpreis
oder
Audiocastpreis gewonnen.
Da gab es 4 Kategorien, die europaweit ausgeschrieben wurden. Mhm. Und innerhalb dieser 4 Kategorien hat sich dann wohl sehr schnell abgezeichnet, dass wir in 3 Kategorien ziemlich weit vorn waren. Und da haben sich
gewonnen hätten eigentlich.
Ja, mit Abstand, meine ich damit.
Ja, ja.
Mit Abstand vor den anderen Nominierten. Insgesamt waren von diesen 10.000 europäischen Podcast-Anbietern 750 nominiert worden. Mhm. Und ja, wir waren in 3 Kategorien an der Spitze.
Liegt vor allen Dingen auch an unseren Zuhörern.
Ja, nur.
Die haben also kräftig wohl abgestimmt und kräftig geklickt.
Und es ist eine Jury da. Es sind also nicht nur unsere Zuhörer gewesen und unsere Freunde, sondern auch noch die Jury. Ja, und dann hat die Organisationsleitung gesagt, das geht ja nicht. Wir können dem ja nicht 3 erste Preise übergeben und die anderen kriegen nichts. Und da haben sie uns rausgeschmissen. Rausgeschmissen, aber in einer Art, dass sie speziell für uns einen neuen Preis geschaffen haben.
Und der heißt jetzt Excellence.
Und der heißt, ja. Muss ich dich jetzt mit Exzellenz
anschauen? Meine Exzellenz, bitte.
Ja. Ja, und da war eine schöne Sache. Wir sind also nach Berlin gefahren und haben
Berlin?
Uns dann, nach Hamburg gefahren.
Und die haben Reeperbahn.
Uns dann, haben uns dann abends in einer Bar, die für diese Zwecke gemietet worden war, freigehalten worden war, getroffen. Waren so um die 30 Leute da.
On Air heißt diese Bar.
Und ja, dann ging
waren
es...
waren da ein paar mehr da, glaube ich. Waren das nicht 50 da?
Oder kann auch sein. Ja, ja. Ich muss mal... Es war also schon heftig voll. Ja. Ja, und dann kam es zur Preisverleihung. Es waren die Preisträger der einzelnen Kategorien da. Und die Preise wurden überreicht. Und auch wir erhielten unseren Preis und unser Geschenk. Mhm. Und
ist dann, aus Glas, ist sehr schwer.
Ich würde sagen Acryl, oder?
Ist es Acryl? Ich meine, das wäre Glas.
Es fühlt sich warm an.
Also es ist aber sehr, sehr, sehr schwer.
Es ist sehr schwer.
So schwer. Ich glaube, es ist Glas.
Vielleicht ist es schweres Acryl.
Auf jeden Fall ist da mit dem Laser gearbeitet worden, innen drin, in dem Glas oder Acryl, was auch immer, ist eingetragen, europäischer Podcast. Wort und steht alles richtig schön drauf und da können wir stolz drauf sein, obwohl jetzt fehlt eigentlich nur einer, die Welt müsste noch irgendwie, ist aber noch nicht ausgeschrieben.
Na, Kollege, übertreib wieder. Du bist ja ein lieber Kollege und ein netter Kollege, aber nun bremst dich mal.
Und dann in der Reihe, wir hätten noch Platz für einen Kölschen Podcast Award.
Ja, du kannst nachher einen Kölsch haben und ich gratuliere dir dazu. Ja, die Veranstaltung als solche war klein, aber fein. Es war schön, mal mit diesen anderen Leuten da zusammen zu sein. Wir haben also bis morgens um 1 Uhr gesülzt, erzählt, gelabert, gelacht, Storys gehört, Storys selbst erzählt. Und war eine ganz interessante Geschichte, wie andere so etwas machen. Und ich denke, die Veranstalter haben sich viel, viel Mühe gegeben. Das muss man sagen. Und sie haben eine ganze Menge Probleme gehabt, in 11 Nationen unter ein Dach zu bekommen, das alles zu organisieren mit der Jury aus all diesen Ländern und so weiter. Das war schon eine harte Aufgabe. Also
deshalb hat es auch vielleicht ein bisschen länger gedauert als geplant. Das Ganze sollte ja eigentlich schon im November über die Bühne gegangen sein. Da kam die Finanzkrise dazu und der Sponsor, der hat ein bisschen gewackelt wohl, ob er denn da überhaupt weitermachen will. Olympus ist das ja. Und dann kam B dazu, dieses Desaster mit den vielen Jurys.
Ja.
Europa unter ein Dach zu kriegen, das ist nicht nur schwer für die EU, das ist auch schwer für einen Podcast.
Aber von dem Sponsor von Olympus waren auch einige Leute da, die ja in diese Richtung gar nicht reingeredet haben. Natürlich steht der Name des Sponsors überall drauf, aber das kennt man ja von Fußball und Autorennen und sonst was auch. Und wir müssen ja froh sein, dass es Firmen gibt, die dafür noch Geld ausgeben. Mhm. Und die wollen wohl auch weitermachen, wie ich jetzt gehört habe. Es wird also auch dieses Jahr wieder zu einem Preis kommen, zu einer Ausschreibung, zu einem Verfahren. Und da werden wir mal sehen, ob wir wieder mitmachen dürfen oder ob wir vielleicht diesmal in die Jury müssen. Ich weiß nicht, dann dürfen wir, glaube ich, nicht mitmachen. Da kriegen sie uns schnell los.
Ja, ja, ich meine, das wäre ja auch blöd, wenn wir in der Jury wären, würden uns selbst nominieren.
Ja.
Obwohl zutrauen würde ich mir schon.
Was, dich selbst zu nominieren oder in der Jury? Du bist ein Kerl, Junge.
Junge, ja.
Also, es sind auch so ein paar Leute gewesen, selbst Preisträger, die dann hinterher die Sache versucht haben, mies zu machen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich mies. Das hatte ich vorher nicht gedacht, so wie sie gesprochen und geredet haben. Aber die Masse ist doch sehr zufrieden und sehr positiv. Und wir sind es auch, eure Exzellenz.
Ja, genau. Also wir können das ja erzählen. Ich würde irgendwann auch mal ein Foto machen. Das steht jetzt neben dem Deutschen Podcast Award. Hier bei uns im Studio. Es gibt auch eine Urkunde dazu, die kommt irgendwann an die Wand.
Aber die findest du doch nicht mehr.
Doch, 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 doch. Die Urkunde ist da.
Ist nicht weg?
Nein, 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 die ist nicht weg. Ich weiß nur nicht, ob ich sie heute mitgebracht habe.
Ach so.
Und dann sind wir wieder ein bisschen stolzer hier bei uns im Studio. Und es hat sich doch gelohnt, da diese 2,5 Jahre, die wir bisher gemacht haben. 2 schöne Preise, die da stehen. Und
Wolfgang,
wir sind jünger geworden, oder?
Weiß ich nicht. Ich bin genauso alt, wie ich vor 30 Jahren war. Ich bin nicht jünger geworden. Wolfgang, eine Sache muss ich mal sagen. Ich habe es ja schon mal in Hamburg gesagt. Ab und zu werden wir ja mal angefeindet. Das ist ja ganz normal, wenn man irgendwo vorn dran steht, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Da gibt es immer Leute, die anderer Meinung sind. Das ist ja in Ordnung. Es gibt Leute, die der Meinung sind, wir machen etwas falsch. Dürfen sie auch. Aber es gibt natürlich auch ziemlich blöde, beleidigende und miese Arten, die ich in der Regel wegklicke. Nur man verliert schnell den Überblick, ob das jetzt wirklich nur Einzelne sind oder ob das so eine allgemeine Stimmung ist. Und nach dem, was wir jetzt erlebt haben, dass viele, viele Tausende uns gewählt haben, muss ich ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Wir sind in der richtigen Richtung. Wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Wir werden diesen Weg weiter beschreiten. Wir sind beschimpft worden wegen Google-Bashing, weil die Leute kein Deutsch können oder Windows drauf,
wegen Windows-Bashing.
Windows draufkloppen oder was weiß ich auch immer. Was wir ja so gar nicht gemacht haben, sondern wir haben nur berichtet, was diese Unternehmen tun und was wir davon halten. Und wenn das nun Hauen ist, okay, dann ist es eben Hauen von mir aus. Aber genau das werde ich auch weiter tun. Immer dann, wenn irgendetwas bedenklich ist, wenn irgendetwas gegen den Strich geht, gegen Recht und Ordnung, gegen Moral oder Anstand geht, und zum Beispiel bei Google zweifle ich da sehr daran, dass die Moral und Anstand haben, dann werde ich das auch weiterhin klar und offen sagen, damit die Leute draußen wissen, man kann so etwas sagen, damit sie vielleicht kritischer auf die einzelnen Unternehmen, die in diesem weltweiten Spielplatz sich tummeln, mal so ein bisschen, was geschieht da eigentlich, was machen die, in welche Richtung gehen die, wo müssen wir aufpassen?
Es sind nicht nur Leute, die uns da beschimpfen, sondern sehr, sehr viele, und ich glaube, es sind die meisten, die meinen, das wäre schon richtig, was wir da machen, und die auch zu Hause anfangen, darüber nachzudenken. Ja. Und geben uns recht, dass nicht alles gut ist, was da passiert, und dass da Frechheiten ganz einfach in die Welt gesetzt werden, die nicht sein dürfen. Und da müssen wir im Grunde genommen alle zusammenstehen, und ich finde es auch sehr gut, dass Google scheinbar in Deutschland große Probleme hat. Jetzt kommt die GEMA auch und sagt, nix mit YouTube da, nix mit YouTube. Aber die haben das wohl nur gesagt, sie würden irgendwas tun. Gemacht haben sie noch gar nichts, habe ich heute Morgen gelesen. Die Videos sind alle noch da.
Ja, GEMA ist ein Thema für sich, und wir können ja mal darüber sprechen, aber nicht jetzt und hier und heute. Müssen wir mal einen Tag machen. Nur weil du gerade das angesprochen hast, in Deutschland kriegen sie keinen Fuß auf die Erde. Da ist in England doch so ein kleines, aufsässiges Dorf. Ist Google mit seinen Fotoapparaten auf dem Auto rumgefahren, und da sind die, das war ein Stadtviertel, wo so ein bisschen Betuchtere wohnen, die Angst hatten, dass sie ausgespielt werden, sind die auf die Straße und haben Menschenmauern gebildet und haben Google gezwungen abzuhauen. Ja, also es ist nicht nur in Deutschland so, man denkt allgemein schon darüber nach, was macht dieser Google-Laden eigentlich.
In Schleswig-Holstein hat man die dazu gebracht, indem man nicht genau wusste, wie man es machen soll, hat man ganz einfach die Google-Fahrzeuge verboten, weil die keine Sondergenehmigung haben. Die fahren dann mit 20 Kilometer pro Stunde durch die Städte durch und behindern den anderen Verkehr, und hat man gesagt, nix da. Ende, Ausschluss und vorbei.
Ja.
Finde ich gut.
Finde ich gut, nur was ich nicht gut finde, was tun eigentlich unsere Regierung, um uns vor fremdländischen Firmen zu schützen? Die dürfen wir alles ausspionieren, und unsere eigenen Leute, unsere Fotografen in Deutschland dürfen noch nicht mal einen Park fotografieren, werden dafür verknackt. Okay.
Ja, die kommen von Amerika rüber, tun hier das, was sie selbst in Amerika nicht alles machen dürfen. Aber die sind völlig losgelöst hier, die kann man nicht bremsen.
So viel zu dem Thema, so
viel eure zu diesem Exzellenz. Thema, eure Exzellenz. Heinz Schmitz, bist du auch eine Exzellenz?
Nö.
Gut, du hast aber alle Chancen, das noch zu werden. Streng dich an.
Ich werde es versuchen.
Du darfst doch mal den Preis draußen, darfst du mal berühren. Vielleicht springt ja ein Funke
diese Ehre.
Diese Ehre. Was willst du uns erzählen mit deiner virtuellen Welt?
Ich möchte was über Speicherplatz und Speicherplatz sparen in der virtuellen Welt erzählen.
Mhm. Muss man den Speicherplatz sparen heutzutage?
Ja, das Platten kosten nicht mehr die Welt, und man kann die einfach so bauen. Allerdings Serverplatten sind immer noch relativ teuer.
Weil wir gerade dabei sind, Serverplatten. Ab und zu fragt man so einen Zuhörer, ob er in seinem Server oder sowas normale Platten einbaut. Der Unterschied zwischen Serverplatten und normalen Festplattenlaufwerken, kannst du den kurz erklären?
Die mechanischen Bauteile sind hochwertiger. Wenn eine Platte 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche läuft, dann gehen die Läger werden stärker belastet als bei normalem Rechner, der nur ein paar Stunden am Tag an ist. Und normale Festplatte hält ungefähr 2 Jahre, geht man von aus.
Im Dauerbetrieb.
Im Dauerbetrieb. Und wäre dann eben hin, müsste ausgetauscht werden. Serverplatten haben eine höhere Lebensdauer, weil eben bessere mechanische Komponenten drin sind. Das ist der einzige Unterschied. Deswegen sind die auch teurer.
Hm. Wie viel sind die teurer?
War teilweise das Doppelte, ja?
Ja, das kommt ein bisschen auf an, welche Kapazitäten man nimmt. Man nimmt auch meist niedrigere Kapazitäten, schreibt also etwas breitere Spuren, damit ist die Datensicherheit besser als bei normalen
Platten im Arbeitsplatz. Also keine Terabyte-Platten oder so.
Wir haben mittlerweile auch Terabyte-Platten, aber im Arbeitsplatz hat man mittlerweile 2 Terabyte-Platten. Also.
Aber wir wollen Speicherplatz sparen, hast du gesagt.
Ja, denn es ist ja nicht nur so, dass die Platten Platz brauchen, also Speicherplatz zur Verfügung stellen, sondern die brauchen auch physikalischen Platz, die brauchen Strom. Rechenzentrum ist teuer, haben wir schon sehr oft drüber gesprochen, dass Virtualisierung ja auch ein Einsparungseffekt ist. Deswegen geht man ja hier und macht sogenannte Speicherarrays. Das sind extra Schränke im Prinzip, in dem ganz viele Platten drin sind, die werden intelligent organisiert. Die Firma NetApp zum Beispiel hat so Verfahren, da wird dann über ein Fiber Channel oder also über ein schnelles Interface werden die Platten angeschlossen an verschiedene Server. Die haben also alle den gleichen Plattenpool. Und da auf den Servern laufen dann wieder virtuelle Maschinen drauf, die dann eben auf diesen Speicherarrays liegen. Jetzt ist es so, dass wenn man ganz viele virtuelle Maschinen hat, sind die ja im Prinzip vieles identisch. Man hat also zum Beispiel Betriebssystem, Windows überall drauf, man hat Office drauf, oder man hat Linux, eine SUSE Linux oder Red Hat Linux drauf und so. Davon sind 80% identisch. Nur 20% sind dann vielleicht User-Daten oder 15%. Und dann haben eben die Speicherhersteller Algorithmen entwickelt, dass man sagt, okay, wenn ich identische Dateien habe, brauche ich die ja nicht zweimal zu speichern. Ich speichere die nur einmal auf meinem Array und an dem anderen Platz schreibe ich nur einen Link hin, also nur einen Verweis, wo die Originaldatei ist. Brauche also denn nur die Hälfte des Speicherplatzes. Gut, jetzt müsste man natürlich sagen, jetzt ändere ich etwas an einer Datei. Dann müsste die ja dann plötzlich dann wirklich doppelt geschrieben werden. Wobei denn dieses NetApp-Verfahren dahin geht, dass die blockweise vergleichen. Auf eine Platte wird ja nicht einfach ein Stream geschrieben, sondern eine Platte sind in einzelne Blocks unterteilt. Und diese 4K-Blocks sind das meist. Die werden dann untersucht und wenn die identisch sind, sich nicht geändert haben, dann brauche ich hier nicht neu abzuspeichern. Hat sich in einem Block was geändert, muss ich den abspeichern. Und so kriege ich dann zwar ein ziemlich verteiltes Dateisystem hin, das ist aber bei den Dingern kein Problem, weil die Zwischenspeicher haben. Und so werden dann in der Regel 35% Speicherplatz gespart. Das heißt, man braucht ein Drittel der Platten weniger. Weniger Energie, weniger Platz und das alles bei gleichen Zugriffszeiten.
Früher hat man aber so etwas auch schon gehabt. Man hat doch teilweise Programme, zum Beispiel Textverarbeitung oder irgendwelche Abrechnungsprogramme, auf einen Server gestellt und da wurden Terminals angeschlossen, teilweise intelligente, also PCs als Terminal. Die haben dann auf dieses Programm zugegriffen, haben das geladen, gestartet und haben dann nur ihre Dateien weggeschrieben. Wo ist der Unterschied?
Das ist denn, wenn man nur die Programme, dann hat man die Programme im Prinzip nicht virtualisiert, sondern zentralisiert auf einem Rechner liegen. Wenn ich eine virtuelle Maschine habe, habe ich einen komplett eigenen Rechner, der im Prinzip ja auch nur durch eine Datei repräsentiert wird. Und diese Datei liegt irgendwo im Filesystem. Dieser eigene Rechner hat ja den Vorteil, er ist vollkommen unabhängig von den anderen. Ich kann damit machen, Anführungszeichen, machen, was ich will, ohne dass die anderen beeinflusst werden. Also selbst wenn ich mir dann auf meiner virtuellen Maschine einen Virus oder einen Wurm einfange, werden die anderen nicht davon betroffen. Sondern nur die einen und die kann man dann eben löschen und dann neu aufspielen. Aber auch in dieser Datei sind ja identische Daten wieder vorhanden. Und deswegen ist dieser Algorithmus so interessant, dass man einfach sagt, okay, in dieser virtuellen Maschine ist eben ein Word drin. Das ist in einer anderen Maschine auch drin. Also brauche ich nur einen Link herzustellen und kann dann die von dem anderen Speicherplatz nehmen, das Word, ohne dass es wirklich beeinflusst wird. Denn die virtuellen, die variablen Daten, die liegen eben dann in der eigenen virtuellen Maschine mit, also die Speicherblocks liegen eben da und die werden dann da verwaltet.
Wie viel spare ich damit an Speicherplatz?
35%, sagt man. Das ist schon ganz ordentlich, was?
Wenn habt man ihr das bei euch laufen, bei euch im Rechenzentrum?
Noch nicht. Soweit sind wir selber noch nicht, da arbeiten wir noch dran. Das ist eine ziemlich neue Technologie.
Das kommt.
Klar kommt das. Denn einfach der Platz ist zu teuer. Mhm. Nicht der Speicherplatz, sondern der physikalische Platz. Ja. Die Klimaanlage und alles ist so teuer.
Ja, wenn ich statt drei nur noch zwei Laufwerke brauche, wenn ich nur noch zwei Drittel Strom brauche und zwei Drittel kühlen muss, das rechnet sich irgendwie.
Ja, und diese Speicherarrays sind sowieso, auch bei uns werden die eingesetzt, die werden also zentral sind, und man hängt einfach mehrere Server da dran, die dann, also mehrere physikalische Rechner da dran, die dann mit dem Speicherplatz umgehen können. Und die Platteneinheiten sind dann in sich wieder so gesichert, dass wenn irgendwo ein Laufwerk ausfällt, dann ist es eben kaputt und wird dann im laufenden Betrieb ausgetauscht und automatisch wieder synchronisiert.
Ist aber mehr etwas für die professionelle Anwendung. Oder habe ich als Heimanwender da auch meine
Vorteile? Als Heimanwender davon? Hat man seine Daten sinnvollerweise auch auf einem RAID liegen, dass wenn ein Plattenlaufwerk kaputt geht, das dann gesichert ist. Ich bin sicher, du hast das auch. Ich habe es jedenfalls zu Hause.
Ich auch.
Ich auch.
Also. Du auch?
Fast.
Fast. Ah ja.
Denn wir sprachen ja über die Lebenszeit einer physikalischen Platte. Und wenn so eine Platte ein paar Jahre alt ist und läuft immer, dann geht die irgendwann kaputt. Und wenn man dann ein Gerät hat, braucht man eben nur die kaputte Platte austauschen und hat seine Daten noch. Denn wenn die weg sind, Programme weg ist nicht schlimm, aber
das
Daten weg ist schlimm.
Das habe ich mit meiner Musiksammlung, die habe ich also
zum Beispiel,
schon gespiegelt.
Das war jetzt die Festplatten. Ne? Jetzt sind natürlich die Hersteller virtuellen Maschinen hergegangen und haben gesagt, so unsere virtuellen Server könnten wir sowas Ähnliches auch machen. Ein Server, eine virtuelle Maschine braucht 4 Gig, 2 Gig Arbeitsspeicher, sagt man. Jetzt habe ich einen Server da stehen, der hat dann vielleicht nur 50 Gig, 60 Gig Arbeitsspeicher. Aber ich will dann 10, 20, ja gut, sagen wir 32 Gig. Und ich will da drauf 20 virtuelle Maschinen oder 30 virtuelle Maschinen laufen lassen. Das heißt, der Speicher reicht dafür nicht aus, um jedes zu teilen. Jetzt könnte man entweder sagen, okay, dann fange ich wieder an zu swappen, also teilweise Speicher auslagern auf Platte, aber da gibt's einen anderen Algorithmus, dass man genau das Gleiche, was man auf den Platten macht, auch im Speicher macht, dass man sagt, okay, jetzt laufen hier die ganzen virtuellen Maschinen, die haben eben ihr Betriebssystem. Ihr Windows ist da drauf oder ihr Linux ist da drauf, hier ist das Word drauf, hier ist OpenOffice drauf oder sonst irgendwas drauf. Und da gehe ich genauso vor, suche mir die Blocks aus, die gleich sind und schreibe dann auch nur Links und kann so mit einem Bruchteil des Speicherplatzes, und hier geht man sogar von 50% Ersparnis aus, kann mit einem Bruchteil des Speicherplatzes ganz viele virtuelle Maschinen auf einer Hardware laufen lassen. Und das bringt natürlich dann auch A, gute Performance und B, eine Kostenersparnis, denn auch Speicherkosten nur mal ein bisschen Geld.
Ist die Rechenleistung dann wesentlich höher?
Nein, die Rechenleistung an sich nicht höher.
Also ich meine das, was da an Rechenleistung gebraucht wird für diese Virtualisierung.
Das ist im Hypervisor drin. Das nimmt nicht viel Rechenleistung. Das sind im einstelligen Prozentbereich, die er mehr braucht an Rechenleistung. Wobei Rechenleistung an sich bei den heutigen Prozessoren kein Thema mehr ist. Mhm. Man geht ja sogar mittlerweile her und setzt einen Hypervisor auf eine Maschine drauf, virtuelle Maschinen drauf. Wenn man zum Beispiel Applikationen hat, die nur einen Prozessorkern unterstützen. Die hätten ja, da stellt man 4 Prozessormaschinen hin, das bringt nichts. Also nimmt man dann eben 4 virtuelle Maschinen, macht die Applikation auf und plötzlich alle 4 Prozessorkerne unterstützt und kriegt dann so eine bessere Rechenperformance, als wenn man nur einfach so direkt auf der Maschine installieren würde.
Heinz Schmitz lebt in einer anderen Welt.
In einer virtuellen Welt.
In einer virtuellen Welt. Da ein Prozessor ist gar nichts bei ihm. Das müssen immer 50 oder 100 sein und möglichst noch mehr. Aber schön, dass wir das erfahren, dass man durch geistigen Einsatz ein bisschen bessere Performance bekommt.
Ja, und man muss ja sagen,
sparen kann.
Ja, es ist ja auch so, dass diese Entwicklungen, die jetzt heute in Rechenzentren irgendwann Einzug halten werden, irgendwann auch in unsere Heim-PCs kommen.
Mhm. Ja, denn und entspricht ein bisschen dem Gedanken der Green IT, von dem noch keiner so genau weiß, was da eigentlich da so alles geht. Aber 35%.
Ich habe jetzt schon die ersten Server gesehen, die ein grünes Gehäuse haben.
Grünes Gehäuse.
Also sehr wirkliche gut. Green IT-Rechner sind auf dem Markt, sagte uns Heinz Schmitz. Dankeschön.
Ja. Okay, lass uns noch ein bisschen reden über diesen komischen Wurm da, der so ganz raffiniert wohl programmiert ist, von dem keiner genau weiß, was der macht. Irgendwie habe ich gehört, der sucht sich ein Loch, ein Sicherheitsloch, verschwindet da drin und macht es hinter sich wieder zu.
Jein. Er sucht sich ein Loch, aber das ist ja nun mal auf. Und zwar ist das eine Lücke im Windows-Betriebssystem. Da hat Microsoft schon vergangenes Jahr im Herbst darüber berichtet und hat auch Patches dafür angeboten. So, und diese Lücke in dem Betriebssystem, die nutzt dieser Wurm aus. Und nachdem er sich installiert hat, patcht er diese Lücke. Das, was Microsoft eigentlich den Anwendern sagt, hör mal, wir haben da wieder mal Mist gebaut, da ist ein Loch, das musst du jetzt fixen. Das macht dieser Wurm, nachdem er sich installiert hat. Das heißt, er kriecht durch den Gartenzaun und nagelt die Latte wieder an.
Das heißt, die Virenscanner, die jetzt kommen, die finden ihn gar nicht.
Nee, das ist ja ein anderes Thema. Wenn jetzt von außen jetzt ein nächster Wurm käme, da gäbe es dieses Loch nicht mehr.
Ja, genau.
Der Rechner ist jetzt sicher und er wohnt sicher da innen drin. Und er ist auch in der Lage, sich ganz gut zu verstecken. Er verhält sich in der Regel sehr, sehr passiv, greift auch relativ tief ein. Also es sind DLLs, er trägt sich auch selbst in die Windows-Registry ein. Und er versteckt sich also recht gut auf dem Rechner. Und das Schwierige daran ist, er verändert sich. Es gab die Version A, dann die Version B, jetzt haben wir die Version C. Und dann liegt er irgendwo in der Ecke auf dem Rechner und tut nichts und keiner merkt was und nichts passiert. Aber er überwacht das Datum und er hat einen Auftrag und zu gewissen Zeiten fängt er dann an, aktiv zu werden. Er hat so um die 50.000 Adressen, die er ansprechen kann. Von dort holt er sich Befehle. Das heißt also, er geht irgendwann über deinen Internetzugang in das Internet und guckt, ob er Domains findet, ob er URLs findet, die er gespeichert hat oder selbst errechnet. Man weiß es noch nicht genau, oder beides. Dort geht er hin und holt sich Befehle. Letztendlich ist es eine Art Roboter. Und ja, und wenn er dann die Aufgabe bekommt, dies und das und jenes zu tun, dann wird er es tun. Aber man kann natürlich nicht sagen bei so einem Befehlsempfänger, was er wirklich tun wird, weil das erst später definiert wird.
Wahnsinn, 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 Wahnsinn.
Ich muss da den Anwendern ein ganz klein bisschen in Schutz nehmen. Mit den Anwender in dem Falle, der seine Patches nicht eingespielt hat. Für den Privatanwender ist das sicherlich ein Thema, der kann seine Patches einspielen mit seinem Rechner, kann er machen, was er will. Im Firmenumfeld sieht das oft anders aus. Da gibt es Applikationen, von denen man nicht weiß, wie die sich verhalten, wenn das Patch eingespielt wird. Man hat ja bei Microsoft auch schon andere hässliche Überraschungen erlebt, dass ein Sicherheitsupdate kam und hinterher gingen irgendwelche Anwendungen nicht mehr. Deswegen ist das übliche Verfahren im Firmenumfeld, dass man den Hersteller fragt, darf ich den Patch einspielen, läuft denn die Applikation noch? Und das kann Monate dauern, bis man von den Softwareherstellern eine Freigabe kriegt. In der Zeit sind die Rechner ungeschützt, auch wenn sie im Rechenzentrum stehen. Sie können trotzdem über Anwenderrechner denn verseucht werden. Und das sind natürlich auch, gerade hier, was Konfigur gemacht hat, eine relativ alte Lücke, das sind die Schwachstellen, die schwer auszumerzen sind. Also kann man nicht einfach nur sagen, der Anwender ist leichtsinnig. Wenn das zu Hause passiert, eben okay, dann ist er eben selber schuld.
Also ich finde es gut, was Heise da gemacht hat. Heise hat da eine Seite angelegt und nutzt da aus, dass der Konfigur wohl die Virenscanner ausblendet. Und man kann die Seite aufrufen, wenn man dann zu Hause alle Virensachen sieht, die dargestellt werden, also meinetwegen G-Data oder so irgend so etwas, dann kann man einigermaßen sicher sein, dass er nicht da ist, weil sonst würde er sie nämlich ausblenden. Hm. Und da gibt's A, B oder C, die Unterscheidung, ja, ob er das ausblendet oder das ausblendet. Sollte man bei heise.de mal unter Sicherheit und Configure mal suchen, ist vielleicht für viele irgendwo eine Beruhigung, wenn alles angezeigt wird.
Also üblicherweise blenden die ja die Homepage des Anwenders aus. Leiten die Homepage um. Ja. Das geht ja so, dass die Virenscanner heute sich automatisch aktualisieren. Das heißt, die telefonieren nach Hause zum Hersteller, laden sich die neuen Pattern-Dateien runter und wenn die nicht erreichen, den Rechner zu Hause nicht erreichen, können die keinen neuen Pattern runterladen und deswegen nimmt der Schutz einfach ab.
Ein Tipp noch, auch an der Uni Bonn hat es ganz aktive Leute gegeben, die sich mit diesem Wurm befasst haben. Da ist also unter anderem Felix Leder und Tillmann Werner. Die haben, bevor die Antiviren-Softwarehersteller da drauf kamen, schon Patches dafür bereitgestellt und vor allen Dingen auch Software zum Testen. Da sollte man mal draufgehen bei der Uni Bonn.
Wie groß ist eigentlich dieser Configure?
Kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass Anfang Januar dieser Wurm etwa 3000 Arbeitsplatzrechner in der Kärntner Landesregierung lahmgelegt hat. Am 19. Januar hat F-Secure berichtet, dass über 9 Millionen betroffener Rechner bei denen gelistet waren. Am 23. Januar, also gerade mal 4 Tage später, kam man dann weltweit auf etwa 15 Millionen. Dann ging es erstmal zurück, so ganz langsam, weil es da eine aktive Gruppe gab, die diese Adressen im Internet selbst belegt hatte, quasi gesperrt hatte. Danach ging es dann aber wieder weiter. Bei der Bundeswehr wurden zum Beispiel mehrere hundert Rechner betroffen.
Jetzt muss ich dich sperren.
Nee, in Frankreich, ach, wir sind am Ende. Ja, in Frankreich, da konnten die Kampfjets nicht mehr starten. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Ja. Aber ich glaube,
sagenhaft.
Ich glaube, da kommt noch was, wir ne? sollten. Es kommt noch. Wir wissen noch nicht was. Es ist eine neue Softwaretechnologie und wir sind am Ende der Sendung. Und was machen wir?
Den Daumen nach oben.
Und immer EBIP.
Und zicke, zack, zicke, zack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.